Einen wunderschönen, nein, besser gesagt, einen awesome guten Morgen. Ich bin der Manu und bei mir ist die wunderbare, die awesome, die fantastische, famose Anne. Schönen guten Morgen.
Hallo, was für eine Begrüßung.
Du kriegst heute auf jeden Fall den Award für die beste Co-Moderatorin, die man sich nur vorstellen kann.
Oh, da freue ich mich. Ich möchte allen danken, auch im Namen meiner Eltern.
denn heute ist alles awesome. Wir besprechen als Gamescom Roundup oder als zusammenfassende Verabschiedung der Gamescom-Woche, die dieses Jahr ein bisschen anders gelaufen ist als die vorherigen Jahre. Heute nochmal die Awesome Indies Show, die gestern lief. Das war einer der wenigen Großereignisse, die jetzt während der Gamescom irgendwie noch stattgefunden haben. Mhm. Eine spezielle Show, bei der nur Indies präsentiert wurden, wurde von IGN produziert, also von den IGN-Hosts, aber eben als offizielle Gamescom-Show im Auftrag der Kölnmesse bzw. im Auftrag der Gamescom. Das heißt, diese Show haben wir uns angeschaut und das ist jetzt auch so ein bisschen der Abschluss dieser Zusammenfassung und dann ziehen wir am Ende nochmal so ein bisschen ein Fazit, was die Gamescom 2020 war und dementsprechend auch der Abschluss der Summer of Games, also was ja mit der Nicht-E3 sozusagen angefangen hat, werden wir am Ende auch nochmal ein kleines Fazit ziehen.
Jawohl.
Anne, das war eine awesome Indie-Show, hat, finde ich, ganz gut angefangen. Also die Moderatoren, die das gemacht haben, die beiden haben das, finde ich, ganz witzig gemacht. Einer war im Studio in L.A., das sah aus wie das Studio, was auch die ONL benutzt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass das gleiche Setup war.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Und sein Co-Moderator, der Tom, der durfte nicht im gleichen Studio natürlich sein, wegen der Corona-Auflagen. Und dann haben sie ihn in eine Art fahrbaren Monitor gesteckt. Also er war quasi als Bildschirm auf einem kleinen, auf einer Puppe sozusagen. Also es war so ein Gestell, deren sie dann so Schuhe, Hose, Jacke und Mütze angezogen haben. Und man hat nur sein Gesicht auf dem Display gesehen. War
sehr
recht charmant. Amüsant.
Ja, sehr charmante Idee, muss ich sagen.
Und sie haben das auch komplett durchgezogen. Also das Ganze war so im IGN-typischen Stil, wenn die so ihre Comedy-Elemente haben. Also war so sehr selbstironisch, sehr albern, haben immer wieder so Wortwitze gemacht, wenn sie in eine Short Break sind, also wenn Werbung kam, dann hat er sich drüber lustig gemacht, dass der Roboter halt kleiner ist als er und alles auf so einem awkward Ami-Humor, oder? Also ich fand's cool.
Ich finde es auf jeden Fall sympathisch, sagen wir mal. Ja, sympathisch. Mhm. Ich mag das, wenn Shows auch ein bisschen albern sind, auch wenn es so ein bisschen cringy ist, das eine oder andere Mal vielleicht. Aber ich finde das okay, das gehört auch irgendwie dazu. Das war ja bei der PC Gaming Show auch schon so. Die war nur leider sehr lang, von daher hat das irgendwann nicht mehr so gezündet. Aber also ganz ehrlich, solange Greg Miller nirgendwo am Start ist, finde ich alles cool.
Ich wollte gerade sagen, Greg Miller hätte da perfekt reingepasst.
Nein.
In den Humor. Doch.
Hör auf.
Nein, aber die beiden haben ja diesen Cringe auch zelebriert. Also es war ja so ein bewusster Cringe, dass sie selber sich eben auch über sich selbst lustig gemacht haben und dann eben auch so das ausgereizt haben. Also so dieser leichte Fremdscham-Humor, aber eben wenn du ihn bewusst so überreizt. Ist sicherlich nicht jedermanns und jeder Frau's Geschmack, aber war auf jeden Fall unterhaltsam.
Ich bin das gewöhnt durch Games Done Quick, da machen die es genauso. Mhm. Also da ist es halt so volle Möhre, richtig cringe.
Volle Möhre.
Ja, wirklich. Und das muss man mögen oder halt eben auch nicht, aber die leben halt auch davon, dass am Ende so eine Cringe-Compilation zusammengestellt wird und so. Also die spielen sehr viel damit und ich finde, das kann man im Gaming halt auch tun, mein Gott. Also
ja, absolut. Da passt es auf jeden Fall hin.
Völlig legitim.
Im Endeffekt ist es ist der Rahmen für eine Show voller Trailer. Also von daher geht es schon klar. Und sie haben es ja nicht überstrapaziert. Also es waren immer sehr kurze Snippets und haben sich halt immer was einfallen lassen, wie sie das nächste Spiel jetzt ankündigen, anstatt halt einfach nur zu sagen, jetzt kommt das nächste Spiel. Und deswegen, alles kriegt einen Award. Das war auch einer der Running Gags. Die fand ich sehr amüsant, dass sie einfach jedem Spiel einen sehr spezifischen, einen sehr überspezifischen Award gegeben haben. Also ein Spiel hat zum Beispiel den Award bekommen für Grafiken, die am besten auf ein Batik-T-Shirt passen würden. Award. So, das funktioniert im Deutschen nicht so gut, aber auf Englisch war das super gut.
Ja, jedes kriegt ein Award, ist doch nett. All the Awards.
Ja. Passt zu uns. Alles kriegt 120%.
Ja, exakt.
Gut, wir werden, glaube ich, jetzt nicht jedes Spiel besprechen, was hier vorgestellt wurde. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen chronologisch durch, falls ihr es nebenher vielleicht gucken wollt oder es nebenher ein bisschen durchskippt oder euch Trailer anschaut. Alles ist sicherlich nicht erwähnenswert, ja. Aber zu ein paar Sachen werden wir auf jeden Fall was sagen. Es ging los mit einem neuen Spiel, von dem ich noch nichts gehört hatte, nämlich Lab Rat. Mhm. Und das hat mich, hast du auch aufgeschrieben, hat mich auch sofort an so ein Portal-Spiel erinnert. Gar nicht so sehr von der Mechanik, sondern dass man eben eine Laborratte für so eine AI, für so ein Computerprogramm
genau,
ist, für so ein Testlabor.
Exakt, und du hast halt auch so eine Computerstimme, so ein bisschen wie Gladys halt, auch wahrscheinlich sehr bewusst daran angelegt einfach, die halt genau erklärt, was da zu tun ist. Also man muss Dinge umherschieben, Laser blockieren und solche Sachen. Es sind wirklich sehr, sehr kleine Puzzle und man hat diese Top-Down-Perspektive und steuert halt dieses kleine Versuchsmännchen, und muss dann gucken, was muss in welche Richtung geschoben werden, wie muss ich wodurch, damit ich da weiterkomme. Ich mag Puzzlespiele, von daher ist es eigentlich ganz cool. Ich finde, es sieht niedlich aus. Und das wird dann auch irgendwie online alles präsentiert, natürlich die Ergebnisse. Ist halt schon kompetitiv auch angelegt, was jetzt mein Anreiz nicht so ist. Aber ich mag halt wirklich Puzzler. Mhm. Und ich mag dieses diesen angelehnten Portal-Style. Von daher werde ich mir das sicherlich mal angucken.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Blick wert, wenn man Puzzlespiele mag. Grafisch hat es mich jetzt nicht umgehauen. Nee. Und auch von den Puzzlen, die man gesehen hat, das war halt so ein bisschen aufgehübschtes Sokoban mit verschiedenen Lasern, die verschiedene Farben haben und du schiebst Kisten hin und her. Aber wenn euch das interessiert, LabRat kann man schon, labrat.study war die URL, da kann man sich schon für eine Beta oder Alpha oder so jetzt anmelden. Gut, The Last Spell von The Arcade Crew und CCCP, das hat mich tatsächlich angesprochen. Mhm. Einer der 112 präsentierten Pixelspiele, glaube ich, ja, in dieser Präsentation. Aber kein 2D-Plattformer. Alles andere war nämlich Pixel 2D-Plattformer. Das ist ein 8-Bit-rundenbasiertes Tower-Defense-Spiel, so kann man es vielleicht am ehesten beschreiben, mit aber dann rundenbasierten Kämpfen. Und die Mischung finde ich tatsächlich sehr spannend. Also du baust erst deine Basis, so im Rollenspiel-Look, also du hast halt so Ritter und Zauberer und so Kram, und baust dann so deine Verteidigungslinie und dann kommen hunderte von Skeletten, Drachen, Monstern, was auch immer, aber so eine riesige Übermacht. Und diese Kämpfe ist anders als bei normalen Tower Defense, geht es hier eher so ums richtige Timing. Die werden dann rundenbasiert ausgeführt. Und das, finde ich, ist eine Mischung, die ich so jetzt auch noch nicht gesehen hatte. Gibt es bestimmt, aber habe ich noch nicht gesehen.
Ist leider nicht mein liebstes Fachgebiet, muss ich sagen. Also Tower Defense bin ich, wenn ich ehrlich sein soll, gar nicht so der Fan von. Deswegen, aber es sah eigentlich ganz interessant aus. Ich fand auch die Hintergrundgeschichte sehr nett, dass die Apokalypse unabsichtlich ausgelöst wurde, leider. Schade. Ups. Ja, hups. Das könnte gut in unsere Zeit passen momentan.
Wollte ich gerade sagen, könnte aktuelle Headline sein, ja.
Und, aber ich, also es sah schon echt interessant aus, aber ich glaube, das ist für mich, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel des Guten. Weißt du, der ganze Basenbau und Tower Defense Gedöns und dann kommen jede Nacht diese Untoten oder was auch immer das sind und du musst die auch noch wegschnetzeln, kriegst dann je nachdem, wie gut du die Stadt beschützt hast und die übrigen Bewohner darin, kriegst du dann halt Belohnungen und Punkte. Und ja, es sieht irgendwie cool aus, aber ist leider überhaupt gar nicht mein Gebiet.
Ja, vielleicht das nächste Spiel. Das hieß übrigens gerade The Last Spell. Das nächste Spiel, ist das vielleicht was für dich? Skull, The Hero Slayer. Das gibt's nämlich sogar schon
im Early Access. Das fand ich richtig, richtig süß, weil es quasi die andere Seite beleuchtet. Also normalerweise spielt man ja Helden und menschliche Armeen, die irgendwelche Dämonen bezwingen müssen, irgendwelche gruseligen, dunklen Mächte. Und hier ist es halt so, dass ihr quasi als kleiner Skelettcharakter namens Skull zu dieser Dämonenarmee gehört habt, die komplett ausgerottet wurde und gefangen genommen. Und das finde ich halt schon wieder ganz cool, dass ihr wirklich mal die andere Seite spielt, wo dann die Menschheit die Bösen darstellt und euch dann so 2D Hack-and-Slay-mäßig dann da durchwurschtelt. Und es hat für mich so den Eindruck gemacht, als wäre es so eine Mischung aus Katana Zero und Hollow Knight. Also man kriegt auch dauernd neue Fähigkeiten und Waffen. der Hintergrund ist irgendwie, also die Hintergrundgeschichte ist auch irgendwie verwunderlich deep. Also weil es gibt bei den Menschen dann auch religiöse Fanatiker und all solche Sachen. Das, also da steckt viel mehr drin, als man eigentlich für so ein 2D-Pixel-Ding erwarten würde. Ja. Und ich fand das alles sehr, sehr interessant. Und wenn ich, glaube ich, noch mal so ein Spiel spielen wollte in nächster Zeit, weil es gibt ja schon recht, recht viele davon, das muss man ja ganz ehrlich auch mal sagen, dann wäre es wahrscheinlich dieses.
Ja, macht mich auch an. Also erst habe ich so gedacht, so, oh nee, nicht schon wieder 2D, ja. Und das, den Satz werdet ihr jetzt noch öfter hören, also 2D-Plattformer mit Waffen und so. Aber auch das Upgrade-System sieht super faszinierend aus. Hat ja so ein bisschen dann gezeigt, auch der sehr sympathische Entwickler, dass es bei jedem Run halt anders ist und ganz viel unterschiedliche Sachen und alles handgepixelt und da steckt wirklich sehr viel Liebe zum Detail drin. Also ist halt Early Access, das hat jetzt auch schon eine große Followerschaft und soll dann eben jetzt dann in die finale Version übertreten und dann werde ich mir das auch anschauen auf jeden Fall.
Jawollo.
Genau, den nächsten Titel kennen wir schon. Wir bleiben bei Buchstaben S, nämlich Spinch Baby Tastes Delicious erscheint am 3.9. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Wir haben das schon gesehen während der Summer of Games und ich finde es immer noch so geil, das will ich sofort Day One spielen.
Ich finde es auch immer noch großartig. Dieser LSD-Stil ist einfach irgendwie, da hatten wir ja damals auch schon drüber berichtet, dass das von einem spezifischen Künstler dann auch nochmal stammt, diese ganzen Illustrationen in dem Spiel. Und halt, ich liebe diese Figuren. Du hast diesen Spinch, diesen Blob mit so ganz dünnen Armen und Beinen. Und der sammelt dann halt so seine Babys ein und die grinsen alle so schelmisch. Als hätten sie nichts zu verbergen, als wären die voll nett, weißt du, und dann opfert der aber in jedem Bosskampf seine Babys, dieser Spinch.
Ja.
Es ist so ein schöner Kontrast, finde ich. Und,
also ihr müsst euch unbedingt den Trailer bitte. Für Spinch anschauen.
Guckt euch das mal an.
Das ist so ein Grafikstil, den kann man auch nicht erklären und ich will das Wort LSD auch einfach nicht mehr benutzen, aber das ist halt das, was einem einfällt.
Ja.
Aber ich möchte jetzt dem Grafiker, dem Illustrator, Jacob irgendwas, weiß gerade gar nicht, jetzt da nichts unterstellen. Es ist halt einfach sehr farbenfroh und hat halt so diesen 70er-Jahres-Stil. Und das ganze Spiel lebt, glaube ich, hauptsächlich auch von seinem Grafik-Look und von den Illustrationen, von dem dieses Spiel dann eben inspiriert worden ist. Das Spiel selbst würde ich jetzt am ehesten so in die Super Meat Boy-Ecke stellen.
Ja.
Also es wirkt auch so bockhart und dann aber eben mit diesem Twist, dass man diese Babys nicht nur einsammelt, sondern gegen die Bosse dann schießt und sold. Completely sold.
Completely sold,
Spinch,
ja.
Will ich haben. Ja. Gut, Gone Viral, also Spinch wird garantiert viral gehen, da bin ich mir relativ sicher, da wird es ganz viele GIFs und Animationen und so geben. Das nächste Spiel hat es im Namen und möchte, glaube ich, gerne viral gehen, wird es aber, glaube ich, nicht schaffen.
Nee.
Also es wirkt so ein bisschen gewollt, ehrlich gesagt.
Ja, leider zu gewollt. Also das ist ja immer das mit diesen Spielen, die genau auf eine bestimmte Zielgruppe und eine bestimmte Sache abzielen. Und hier ist, glaube ich, dass sie so richtig groß machen wollen, dass Twitch da integriert werden kann. Also, dass man halt diese Matches hat, die so aufgebaut sind wie eine TV-Show. Also so ein bisschen wie Robot Wars, nur mit Charakteren. Ich glaube, man hat dann auch drei verschiedene Klassen oder drei verschiedene Kampfstile zur Auswahl, mit denen man sich dann in diese Arena schmeißt. Und die Zuschauer können dann immer bestimmen, was uns in den Weg gelegt werden soll in diesen Kämpfen.
Genau, also die echten Zuschauer.
Genau, die
deine
dann auf
Beispiel,
Twitch quasi abstimmen
Twitch,
können. Ja. Da gibt's dann so ein integriertes Tool. Da muss man einfach nur A, B oder C eingeben im Chat und dann wird das zusammengerechnet und dementsprechend wird dann eine Attacke losgelassen oder was weiß ich.
Irgendwelche Hindernisse aufgefahren oder rotierende Messer kommen in die Arena. Und das aber alles eingebettet auch in die Gameshow im Spiel. Also die Grundidee des Spiels finde ich tatsächlich sehr cool eigentlich, das so umzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde nur das Spiel an sich leider erstens nicht so schön. Also es sieht wirklich sehr plastisch und komisch aus. Und zweitens ist das irgendwie, zu gewollt. Das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen kann. Es ist einfach so. Es wirkt so lieblos, weißt du? Es wirkt einfach entwickelt, um Erfolg zu haben. Und das sind so Spiele, die ich überhaupt nicht mag eigentlich.
Ja, ich weiß, also es hat auch keinen eigenen Look, so, das gebe ich dir absolut recht. Im Gegensatz, gerade weil es halt direkt nach Spinch lief, war das vielleicht auch ein bisschen unfair. Aber Naja, kann ja trotzdem Spaß machen und kann ja durchaus auch noch ein Erfolg werden auf Twitch. Das Gameplay sieht schon spaßig aus. Also ich werde es, glaube ich, mal ausprobieren. Mal gucken.
Ja.
Ich will das Spiel jetzt noch nicht zu früh abstrafen. Gut, Paradise Lost hatte nur so einen CGI-Trailer und ich habe erst so gedacht, so, hey, was ist das denn? Und hey, was hat es jetzt bei den Indies zu tun? Und dann ist mir eingefallen, ach, klar, das ist dieses Spiel, wo der 12-jährige Junge irgendwie 60 Jahre, nachdem die Nazis irgendwie den Weltkrieg ausgelöst haben, in einer alternativen Story unserer Geschichte, haben die das quasi dann, was weiß ich, Atombombenkrieg ausgelöst und dann gab es eine Eiszeit. Und in dieser Geschichte geht dieser 12-jährige Junge, ich weiß nicht, in Polen, glaube ich, war das, genau, in diesen Bunker. Und das Spiel hatten wir auch schon mit Gameplay gesehen und es wirkte so wie so ein, naja, wie so ein Alien Isolation, aber im Nazi-Bunker. Also ohne Kämpfe, ohne Waffen und so weiter. Und hier hat man jetzt aber nur so einen CGI-Trailer gesehen und ich habe es erst gar nicht kapiert, dass es sich um dieses Spiel handelt. Erst als ich die Nazis dann gesehen habe, war mir klar, dass das das ist. Aber ich hatte das gar nicht so als Indie-Spiel einsortiert oder abgespeichert.
Ja, ich hatte das auch wieder. Also, wir haben das bei der Future Game Show gesehen damals. Und da waren ja auch nicht unbedingt nur Indies dabei. Deswegen kann man das schon mal verwechseln. Aber ich fand das damals doch schon sehr eindrücklich, weil die damals bei dieser Future Game Show auch nicht viel davon gezeigt haben. Und wir genau uns die gleiche Frage gestellt haben, okay, was ist das? Was macht man da eigentlich? Und ich glaube, es wird einfach nur sehr, sehr viel erkundet. Und das spricht mich total an. Ich habe voll Bock, mir so einen vergammelten Nazi-Bunker anzugucken. Irgendwo bei Krakau. Und zu sehen, was da für Geheimnisse einfach schlummern. Vor allem ist es ja eine völlig andere Realität, die da gezeigt wird. Also der Zweite Weltkrieg ist nicht so ausgegangen, wie wir ihn kennen, sondern das lief noch eine ganze Weile lang weiter. Und ich möchte einfach gerne wissen, was die sich da storymäßig ausgedacht haben. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr storylastig wird und auf Erkundung setzt und jetzt weniger auf Kämpfen. Und das ist es eigentlich, was es für mich interessant macht.
Genau, deswegen fand ich aber auch den Gameplay-Sneak in der Future Game Show besser als diesen CGI-Trailer. Mhm. Weil dieser CGI-Trailer, da hättest du jetzt auch am Ende irgendeinen Kriegsspieltitel einblenden können und du würdest denken, okay, das ist halt der nächste Shooter, ja, oder das nächste Wolfenstein oder so. Also ich finde, der CGI-Trailer hat nicht das verpackt, was das Spiel wahrscheinlich verspricht. War kein guter Trailer.
Nein. Nee.
Gut, Terror Squid überspringen wir. Ja. Hat mir überhaupt nichts zugesagt. Aerial Knights Never Yield war tatsächlich eine Premiere von Headup. Gab es vorher noch nichts zu sehen und das sah cool aus. Ich weiß zwar nicht, wer Aerial Knight ist, aber es sieht cool aus. Ja,
das stimmt. Ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Stil, einen coolen Look. Und ich glaube aber, dass die Art des Spiels mir auch nicht so unbedingt zusagt. Also, dass man immer wieder weiterrennt und weiterrennt und weiterrennt und ausweichen muss und gucken muss. Ist halt schon.
Ist halt so ein Endless Runner.
Ja, genau. Das ist halt so ein Endless Runner, wo man nur springen und ausweichen muss. Und das ist auch nicht so wirklich meine Art von Spiel. Aber ich muss sagen, dass mir der Stil echt sehr gut gefällt und dass ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut ankommen wird bei dem einen oder anderen.
Also so Endless Runner finde ich auf dem Smartphone und so ja ganz witzig. Mhm. Ich meine, das ist ja durchaus ein valides Genre. Und was mir hier halt gefällt, ist einfach so dieser Street Art. Also ich bin ja eh sehr der Hip-Hop-Kultur verbunden.
Ich auch.
Mag Street Art, Graffiti und Hip-Hop und Rap-Musik. Und von daher könnte das tatsächlich das sein, was mich an dem Spiel fesselt. Das ist ein schwarzer Entwickler. Und sie haben da wirklich auch mit echten Street Art-Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet. Und das könnte das sein, was mich an dem Spiel fasziniert. Das Gameplay selbst sah tatsächlich eher wonky aus. Also ich finde, wie der Typ, dieser Runner da über die Tische und Stühle gehüpft ist, das wirkte noch nicht sehr rund und nicht sehr geschmeidig. Und bei einem Endless Runner erwarte ich halt eigentlich, dass genau das, nämlich diese Animationen, diese Parcours-Animationen, dass die halt richtig smooth oder elegant oder cool aussehen.
Ja.
Und alles an dem Spiel gefällt mir, aber die eigentliche Gameplay-Mechanik sah eher abschreckend aus, fand ich.
Das stimmt. Das stimmt. Aber die haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
Eben. Und die Musik reißt hoffentlich dann
raus. Die Musik reißt so vieles raus in manchen Spielen.
Es ist aber kein Mobile-Game. Also ich habe geguckt, kommt für PC und Mac. Also erstmal nur PC-Entwicklung. Aber sehr farbenfroh, sehr bunt.
Sehr bunt.
Auf jeden Fall. Gut, deswegen auf jeden Fall eine Erwähnung wert. The Adventures of Chris,
mein Highlight,
hat mich auch kalt erwischt. Ich dachte erst so, was soll das denn sein? Aber als der Typ dann erklärt hat oder der Entwickler erklärt hat, was er sich bei dem Spiel gedacht hat, fand ich das unfassbar sympathisch. Erklär mal.
Also, es ist Folgendes. es geht um einen Jungen, der so ein bisschen, ja, so ein Highschool-Kid ist, das nicht so ganz beliebt ist, würde ich sagen. Der ist so leicht übergewichtig, trägt eine Brille, auch eher so schüchtern. Und der gerät dann in eine, ist es eine 90er TV- oder Cartoon-Show? Auf jeden Fall gerät er jetzt da rein. Und die Antagonisten verwandeln ihn dann halt oder verzaubern ihn. Und er kann sich dann in einen Ballon verwandeln. Also er pustet sich dann so auf und fliegt dann so durch die Gegend und kann sich dann wieder auch entpusten und daraus machen die halt einen Skill. Und dann läuft er halt durch diese Cartoon-Welt. Das erinnert mich alles sehr an alte NES-Spiele, sowas wie Coolspot oder Aladdin oder König der Löwen. So sieht das aus vom Grafikstil hier her.
Auch bewusst.
Natürlich. Genau, bewusst. Und es ist natürlich auch ein Plattformer. Das heißt, es gibt diese 2D-Welten mit unterschiedlichen Cartoon-Themen und Gegnern, die lustig aussehen. Und das hat mich sofort angesprochen. Und das ist eine sehr, sehr tolle Idee. Auch die Botschaft dahinter einfach, dass auch so ein ganz normaler Typ, der vielleicht nicht so beliebt ist, ein Held sein kann. Und das finde ich alles mega süß. Das hat mich sofort gecatcht und das werde ich auf jeden Fall spielen.
Genau, und es ist eben nicht irgendwie Bodyshaming, haha, der ist dick, deswegen kann er sich in Balloon, sondern das wird wirklich auch in die Story verpasst. So dieser bullied Underdog kriegt Superpower und tankt Mut und kann dann wirklich auch die Welt retten. Und das war dem Entwickler sehr wichtig, hat er ein paar Mal betont in diesem Ding. Und das wird auch im Spiel, also du kriegst dann halt immer mehr Superpowers, dass du dann halt auch Blitze schießen kannst. Und das Gameplay war wirklich 1:1 original wie aus den 90ern. Also wenn man das vermisst hat, weißt du, so mit Trampolinen über irgendwelche Spikes hüpfen und an der Decke festhalten, langkraxeln. Und sah super cool animiert aus. Also eben nicht so dieser typische Pixel-Look, den wir hier zigmal gesehen haben, sondern eben so dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Cartoon-Style eben, so als Saturday Morning Cartoon Show Look.
Ja.
Oder wie die Spiele halt aussahen damals,
genau. Genau.
Gut, wo machen wir weiter? Out of Place hat mich gar nicht angesprochen.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand das auch, also ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ich den optischen Stil am allerschlimmsten fand. Mhm. Das war irgendwie gar nicht so, wie ist das denn, wie nennt man das denn? Das wollte so modern und 3D-mäßig aussehen, war aber doch eher so verwischt gezeichnet, auch so ganz komisch. Und das sah irgendwie. Ja,
es wirkte wie so ein Prototyp.
Ja, das sah irgendwie also ganz.
Es wirkte wie so ein Early-Prototyp. Ja. Jemand, irgendwie ein paar Entwickler haben im 3D-Kit mal was zusammengebaut.
Ja, genau.
Ich meine, das klingt jetzt unfair, aber das Spiel sah wirklich nicht ansprechend aus und da steckt, glaube ich, wirklich viel Arbeit drin. Also, aber es sah so träge aus und auch alles noch so ein bisschen sperrig. Und im Gegensatz eben zu den paar Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, fehlt Out of Place, glaube ich, so der eigene Stil oder so diese Richtung. Also es war halt alles so 0815 vom Look. So ein Junge mit Rucksack, aber nicht irgendwie so überrealistisch, aber eben auch nicht irgendwie gestylt oder irgendwas Markantes daran. Also so ein Spiel, wo einfach nichts hängen bleibt. Und auch die Gameplay-Mechaniken wirkten fast schon wieder zu verkopft. Also der hat dann so Runen gesammelt und hat so einen Partner dabei, Simon heißt dieser Junge, der hat so einen schwebenden Orb. Und in diesem schwebenden Orb kannst du dann so Runen einstellen und musst dann aber auswendig diese Runenformel wissen. Und dann kann der halt irgendwie ein Feuerschwert benutzen oder sowas. Also es wirkte irgendwie überkantelt.
Ja,
ist noch sehr früher Entwicklungsstand, glaube ich.
Ja, und leider für mich auch ein bisschen zu 0815, was so die ganze Prämisse angeht, dass du halt in dieser Welt auch bist, wo es angeblich dann auch ganz viel zu entdecken gibt. Aber ja, das gibt's halt überall, ne? Jede eigene Welt hat so ihre eigene Geschichte und Geheimnisse und das ist für mich nicht besonders genug. So, leider.
Gut, beim nächsten Spiel sagt mir nur der Name was. Bomber Crew kriegt eine Fortsetzung und zwar Space Crew. Das gleiche Spiel nochmal, aber mit ganz viel Star Trek Anleihen. Und während mich Bomber Crew, da hat man glaube ich auf dem Flugzeug gespielt, noch nicht angemacht hat, bin ich als alter Trekkie natürlich sofort angesprungen bei diesem Trailer, der sich, sagen wir mal, recht großzügig bei der Track-Lore bedient, Anne.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Du bist so ein Star-Wars-Mädel, oder?
Ja, eben. Ich bin eher in dem Star-Wars-Lager. Mit Star Trek habe ich nicht so viel zu tun, außer dass ich manche Namen von manchen Charakteren kenne. Das war's. Nun, naja, aber mit Space Crew kann ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr anfangen, beziehungsweise ich habe da ein paar Einblicke bekommen. Ich durfte nämlich einen der drei Entwickler von Runner Duck interviewen zu dem Thema. Ist leider nicht online gegangen, aber dafür kann ich jetzt hier ein bisschen was darüber erzählen, und zwar
World Premiere.
Die freuen sich auch. Ich hatte genau dieses Interview, und ja, es ist eigentlich genau das, was Bomber Crew auch war, nämlich so ein Realtime RTS. Du hast eine Crew in einem Spaceship und ihr fliegt umher und habt natürlich Aufträge, die ihr erfüllen müsst. Und ich glaube, der Schwerpunkt liegt halt einfach darauf, während dieser Aufträge live diese Crew zu managen. Also es kann ja immer mal wieder was passieren, dass irgendwelche Leute angreifen oder Aliens oder sonst irgendwas.
Natürlich, passiert halt so.
Ja, passiert halt so im Weltraum. Und dann hast du für jede Position hast du dann auch einen Angestellten, einen wie auch immer, Leutnant, keine Ahnung, wie man das nennt. Mhm. Und der muss dann gezielte Aufgaben erledigen. Und so scheuchst du dann halt deine Crew durch das ganze Schiff. Die wirst du natürlich vorher in der Basis gezielt auswählen und kannst auch ganz, ganz viel modifizieren an denen und personifizieren quasi auch. Und da war so auch der Kern bei Bomber Crew tatsächlich. Das hat den Leuten sehr, sehr gut gefallen damals. Und das ist jetzt einfach die logische Fortsetzung, quasi das Ganze in den Weltraum zu verlegen. Und ja, die Entwickler sind da auch echt mit Herz und Seele dahinter. Die wissen, dass sie eine sehr große Fanbase da geschaffen haben.
Aber ist es denn so ein Multiplayer-Ding? Also spielt jeder dann einen Charakter oder steuert man das im Singleplayer und muss das Chaos managen?
Du steuerst das alleine. Das kannst du alles dann alleine.
Ich dachte immer, das sei sowas wie Overcooked, halt, aber jetzt im Weltraum.
Nee. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Multiplayer, aber darüber haben wir auf jeden Fall nicht gesprochen.
Okay.
Genau, und dann habe ich halt eigentlich nur so Kleinigkeiten erfahren, sowas wie das Schwierigste an dieser ganzen Entwicklung ist, Raumschiffe zu entwickeln, die einigermaßen cool und realistisch aussehen, weil sie sich vorher noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da habe ich ihm gesagt, er soll doch einfach mal Elon Musk anrufen. Er weiß bestimmt Bescheid, wie man so ein Raumschiff designt heutzutage. Schön edgy und alles in klinisch weiß natürlich. Ja, und dann noch so ein bisschen über die Mission an sich gesprochen. Also man kann natürlich Hauptmission machen und dann wäre man so um die 20 Stunden beschäftigt, meinte er. Aber es gibt dann natürlich noch zahlreiche Sachen, die man entdecken kann im Universum. Das ist ja auch unendlich quasi. Nicht in diesem Spiel, aber generell schon. Also da gibt es sau viel zu tun. Und ich weiß nicht, also für mich ist es nichts, weil ich nicht mehr so in dieser Realtime-Strategy drin bin. Aber wie gesagt, es hatte, glaube ich, gerade in Deutschland echt viele, viele Fans, das Bomber Crew-Ding. Ja. Und die werden bestimmt auch Bock auf Space haben.
Ja, wie gesagt, jetzt mit Star Trek-Thema, ich meine, der Typ, der Hauptcharakter sieht schon aus wie Captain Picard, die haben diese Red Shirts an und so. Mhm. Da sind bestimmt viele Anspielungen drin, auch für Science Fiction und Fans.
Ja, auf jeden Fall.
Werde ich mir mal angucken. Ja.
Ja, kommt im Oktober. Kann ich ja schon, kommt im Oktober raus. Könnt ihr alle kaufen, wenn ihr wollt.
Sehr schön. Anne, weißt du, was ein Tamarin ist?
Mir wurde es erklärt, was ein Tamarin ist. Es ist wohl ein Affe. Ein kleiner Affe,
ja,
oder?
Ein super süße kleine Affenart. Irgendwie nur so 20 bis 25 Zentimeter groß, wiegen gerade mal so ein halbes Kilo. Also wie so kleine Kuscheltierchen im Endeffekt, die Tamarine. Und ich habe mit dem Entwickler gesprochen des gleichnamigen Spiels. Die machen nämlich ein Spiel namens Tamarin. Und da steuert man natürlich auch so ein kleines Äffchen. Und das ganze Ding sieht aus wie Rare-Spiele damals aussahen, ja, also so Banjo-Kazooie oder Jet Force Gemini oder solche Spiele in der Ecke, also so diese goldene Ära der Nintendo- und Rare-Zeit. Wenn ihr diese Spiele vermisst, dann müsst ihr mal Tamarin anschauen. Der hat sich viele auch von ehemaligen EntwicklerInnen dort von den Studios geholt und die machen jetzt eben Tamarin und dieses kleine Äffchen. Ich habe ihn dann gefragt, wie sie denn auf die Idee gekommen sind, dieses Tier jetzt als Hauptdarsteller zu machen, und der hat gesagt, sie haben wirklich wie so ein Casting gemacht, also die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, was ist das süßeste, kleinste Tierchen, was es noch nicht in ein Spiel geschafft hat. Und dann haben sie wirklich also wie so ein, wie heißen denn die Dinger, so ein Zoo-Handbuch irgendwie durchgeguckt. Wahrscheinlich haben sie einfach gegoogelt.
Ganze Enzyklopädie von Tieren durchgeblättert, ja.
Ja, und dann haben sie immer geguckt, ah, das ist doch ein cooles Tier, gibt's da schon ein Spiel? Ach Mist, gibt's schon. Und beim Tamarin sind sie dann hängen geblieben und da gab es wirklich noch kein Spiel. Und das hat aber auch ganz gut gepasst, weil es natürlich so ein typischer 3D-Plattformer ist. Also du musst dann halt relativ weit hüpfen, kannst irgendwie an Wänden hochklettern, dich von Liane zu Liane schwingen. Also so typische Affenbewegungen haben dann da ganz gut reingepasst. Und dann haben sie dem Viech aber auch noch eine Waffe in die Hand gedrückt, denn diese Welt, diese Fantasiewelt wird bedroht von mörderischen Insekten, die dann irgendwie deine Familie kidnappen und halt so diese typische Prämisse, die man halt in so 3D-Action-Adventures hat. Und das sieht wirklich ganz putzig aus. Also der hat mir dann so ein bisschen Gameplay gezeigt und wir haben uns das Spiel zusammen angeschaut und das fand ich wirklich sehr vielversprechend. Er findet jetzt die Formel nicht neu, also aber es soll sich halt auch ähnlich wie diese zwei anderen Spiele, die wir oben hatten, so ein bisschen da auch dieses 90er oder Anfang 2000er Flair zurückbringen und ich glaube, das kriegen die ganz gut verpackt.
Also für putzige Tiere bin ich immer zu haben. Von daher werde ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ob es mir dann gefällt, ist eine Frage, die ich jetzt noch wahrscheinlich nicht beantworten kann, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja.
Tamarin kommt jetzt auch schon im September, ich glaube 10. 10. September, glaube ich.
Das ist ja schon bald.
Ja, sehr gut. Eben. Gut, City of Gangsters, Chicago. Und da war nicht so ganz klar bei dem Trailer. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber der Trailer hat einem nicht so klar gemacht, was das für eine Art von Spiel
überhaupt
ist. Also natürlich wird es um Prohibition gehen und halt Chicago und Mafiosis. Und dann hast du noch gefragt, das ist ein Strategiespiel. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, das ist eine Wirtschaftssimulation. Aha. Ich habe auch erst gedacht, das ist vielleicht so Rundenstrategie oder Realtime-Strategy. Das ist eine Wirtschaftssimulation. Also ich denke da jetzt am ehesten vielleicht an sowas wie Pizza Tycoon oder solche Geschichten. Also dass man wirklich sein Crime-Business managt in Chicago und da bin ich ja sofort dabei.
Ja, ich finde es, also schlecht finde ich das nicht. Ich fand nur die Kommentare auf YouTube sehr gemein. Die meinten nämlich auch alle, ja, das sieht aus wie ein Mobile-Spiel. Mhm. Bisschen recht haben sie schon. Also gerade dieser Trailer hat nicht sehr dazu beigetragen, dass man Fan wird, würde ich mal meinen. Nee. Aber ich glaube, ich finde halt auch das Setting einfach cool. Prohibition, Chicago, Mafia und so, das spricht mich alles schon sehr, sehr an. Wirtschaftssimulation ist jetzt auch nicht mehr so mein Genre, aber vielleicht ist das cool. Ja.
Ich vermisse gute Wirtschaftssimulationen. Die waren ja eine Zeit lang, also als ich auf dem Amiga als Teenager gespielt habe, da gab es ja ganz viele solche Sachen und dann die Anfang PC-Zeit. Und dann ist das Genre ja quasi ausgestorben und kam dann durch so Idle-Games und Mobile-Games ja wieder so pseudomäßig zurück. Aber das Genre gibt's ja so in der Form eigentlich fast gar nicht mehr. Von daher bin ich da sehr gespannt, ob die das wiederbeleben können. Gut, schauen wir uns an. Und beim nächsten Tier, da weiß ich 120%, dass das ein Spiel für dich ist. Da ist nämlich ein süßes Tier dabei.
Ja, genau. Es ist ein Fuchs. Super gut. Endling Extinction is Forever heißt das Spiel. Und man.
Ziemlich deprimierender Titel.
Wirklich, habe ich auch gedacht, okay, das wird bestimmt richtig dark. Und dann sehe ich so diesen Trailer und es ist so schön. Also man spielt so eine Fuchsmama mit so kleinen Fuchsbabys in ihrem Bau und dann musst du immer raus und füttern und Tiere jagen und Futter suchen für die Babys und die aufziehen. Und dann eines Tages wird eines von diesen Fuchsbabys von einem bösen, fiesen Menschen entführt. So, und dann hat man nämlich ein Problem, weil als Fuchsmutter musst du ja auch weiterhin dafür sorgen, dass deine Fuchsbabys, die restlichen, die übrig sind, versorgt werden. Aber sie möchte natürlich auch ihr Cup wiederfinden, ihr kleines Junges. Und dann muss man sich immer entscheiden, okay, was mache ich wie, wann? Sie kann dann auch natürlich mit ihrem Geruchssinn die Fährte aufnehmen. Man findet dann manchmal so Gegenstände, die man beschnuppern kann. Und dann werden quasi wie so im Batman Detective Mode oder bei Witcher, dann leuchtet irgendwie so eine Wolke aus und da ist da quasi so ein Hinweis drin zu sehen. Und so puzzelt man sich so langsam diese Geschichte zusammen, muss natürlich auch aufpassen, wenn man Tag und oder Nacht unterwegs ist, dass man da verschiedenen Gefahren nicht zum Opfer fällt, zum Beispiel Menschen natürlich ist eine sehr große Gefahr, Bären fallen und all diese Dinge, die man halt so in so einem Wald findet. muss man halt sehr, sehr aufpassen. Und ich finde es total süß, dass man quasi immer auch gucken muss, was mache ich jetzt mit meinen anderen Kids? Die können dann zum Beispiel, die werden größer und wachsen und dann kannst du denen auch Sachen beibringen, schwimmen zum Beispiel und so. Also ich finde es total gut, einfach so das Leben eines Fuchses nachzuspielen. Ja. Super.
Und dann der Name. In a world, ja, genau, where everything is dead, Endling, extinction is forever.
Supergeil.
So klingt's. Ja. Ja. Doch, das hat viele angesprochen, waren sehr viele Reaktionen auch auf jeden Fall auf diesen Trailer. Und nicht das letzte Spiel, bei dem es um kleine putzige Tiere geht, die ihren Geruchssinn einsetzen. Ein Teaser für gleich. The Riftbreaker will ich nicht drüber reden. Das ist irgendwie so ein Factorio-Abklatsch, Tower Defense. Das fand ich furchtbar langweilig. Und es war der Trailer war viel zu lange. Und nach dem zu langen Trailer kam nochmal ein Entwickler, der nochmal viel zu lange nochmal das Gleiche gemacht hat. Also, puh. Das nächste hat mich aber dafür sehr angesprochen. Game Deck, ein isometrisches Rollenspiel. So eine Mischung aus, man spielt wie so ein Noir-Detective, der aber in so einer Augmented Virtual Reality Welt unterwegs ist. Also das Ganze hat dann eben so ein Noir-Cyberpunk-Setting. Soll 2021 für die Switch kommen, habe ich jetzt schon ein paar Mal auch im Summer of Games gesehen und ist auf jeden Fall auf meiner Wishlist gelandet. Game Deck, also wie Detective quasi, DEC, Deck.
Ja, ich habe schon gut.
Das Game Deck ist, glaube ich, das Spiel.
Ich wollte gerade sagen.
Ich dachte, das ist der Detective, aber das ist wäre ja ein T. Nee, stimmt. Ich glaube, dieses System, dieses VR-System im ist Spiel Game heißt, glaube ich,
ja,
Game Deck.
Ich glaube auch.
Ja. Aber DEC geschrieben, also nicht wie das klassische Deck oder so. Ja, deswegen komischer Name. Aber sah cool aus. Hat mich angesprochen. So isometrisch, Rollenspiel, auch wieder so ein bisschen Retro-Flair.
Aber es gibt zu viel Cyberpunk jetzt. Alle wollen auf einmal.
Ja, das ist gut. Mehr. Nee. Das Fuchsspiel wäre besser, wenn es Cyberpunk hätte.
Nein. Stop it now.
Nee. Cyberfuchs.
Nee, das ist schon, mir reicht das schon mit der Katze und dem Cyberpunk. Das ist schon, das reicht schon. Das ist okay. Aber jetzt, wir wollen nicht übertreiben.
Es kann nicht genug Cyberpunk-Themen geben.
Nun.
Gut, das nächste, White Shadows, ist auch eine Premiere gewesen, war vorher auch noch nicht zu sehen, im Schwarz-Weiß-Film-Look. Also es hat so die Ästhetik von eben Kino aus 20er, 30er Jahre? Naja, halt die Anfänge des Kinos, so Schwarz-Weiß-Film-Atmosphäre, ist ein klassischer Plattformer, würde ich sagen, mit so einem Metallraben. Hast du noch irgendwas mehr rausgelesen oder mehr rausgehört?
Nee, ich finde, Metallrabe ist das einzige Stichwort, was man auch braucht, glaube ich. Metallrabe. Schwarz-Weiß, fertig.
Metallrabe in Schwarz-Weiß-Film, fertig.
Passt.
Hat mich so ein bisschen an Oddworld erinnert. So.
Aber es gab doch letztens schon mal so ein crazy Noir-Game. Was ich ganz furchtbar fand und du aber ganz toll. Kannst du dich erinnern?
Ja, das war nicht
das. Das war nicht das. Ja, aber es ist auch schon wieder so ein, kommt da ein neuer Trend vielleicht? Vielleicht geht's jetzt in Richtung Noir-Games. Das muss man beobachten.
Und vom Setting so dieses, das war auch sehr düster, ne? Dieser Metallrabe, der sich irgendwie gegen die Obrigkeit auflehnt und Versklavung und so von diesen Viechern und Widerstand und böse, also es hatte so Diktatur-Flair.
Da steckt auf jeden Fall noch eine Botschaft dahinter, das klar zu erkennen.
White Shadows. Mhm. Gut, Grime, was war mit Grime? Hatte ich das irgendwie angesprochen?
Grime, super eklig. Also,
ist das nicht die Frau von Elon Musk?
Ja, genau, das habe ich auch gedacht, aber das ist Grimes.
Ach so.
Bisschen anders.
Die hat damit nichts zu tun.
Auch nicht so super eklig. Es war irgendwie, wie hieß dieses furchtbare Spiel, das alle scheiße war. Agony. Genau, es hatte so den Look von Agony. Also es war sehr,
als 2D-Plattformer.
Als 2D-Plattformer sehr, sehr grotesk und weird, sehr viel so Körperfleisch, Formen überall. Mhm. Man spielt so ein weißes Männchen, hat so eine, als Kopf so eine lila leuchtende Birne und ein Schwertarm, wo ich mir auch dachte, was ist denn das für eine Kombination von allem auch?
Ich erkläre dir den Hintergrund des Spiels. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Dieses Männchen, das ist das kleine Helferlein von Daniel Düsentrieb. Und Daniel Düsentrieb hat es aber in Kurzarbeit geschickt und entlassen. Und jetzt dreht's durch.
Okay, ja, klar. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, dass der Micha das interessant findet.
Ja, bestimmt.
Der steht doch auf so Body-Horror und so fleischige Gegner-Designs.
Ja, ich kenne da auch so den einen oder anderen, der das bestimmt abfeiern wird, aber ich fand das, für mich ist es too much, definitiv.
Ich fand es auch nicht so ansprechend. Also in seiner Weirdness dann schon wieder, aber es wirkte auch hier irgendwie zu gewollt. Also hat mich subjektiv nicht angesprochen, aber auch so von der vom Gameplay. Ist halt wieder ein 2D-Plattformer mit Schwert und Gemetzel und es war einfach zu viele Plattformer gerade, die da gezeigt wurden. Das nächste hatte ich auch schon mal gesehen, Ghost Runner. Ich weiß gar nicht wo, das war aber glaube ich auch schon letztes Jahr. War auf jeden Fall ein alter Bekannter, das ist so ein Roboter-Ninja mit so einem Katana. Man steuert es aus der Ego-Perspektive und das Spiel hat so einen Wallrunner. Mechanik. Also du musst eigentlich die meiste Zeit verbringst du eigentlich damit, an irgendwelchen Wänden lang zu rennen, so ein bisschen eben Parkour-Style zu machen und dann in so kleinen Arenen, da geht's dann eigentlich erst um die Schwertkämpfe. Und da dazwischen hangelst du dich durch so Fabriklandschaften, wo halt überall irgendwelche Container hängen und du mit den Wallruns dann sich da möglichst ästhetisch durchnavigierst.
Hm. Aber ich...
Hat was, aber...
Ja, also da fällt mir wirklich eigentlich nur ja zu ein. Bei manchen Sachen, weiß ich nicht, da spricht es mich einfach nicht so an, ne? Und dann denke ich halt einfach, ja. Mhm. Und das war, glaube ich, eins davon in dieser Reihe von Spielen, die wir gesehen haben. Das war so ein typisches ja.
Ist auch wieder so ein Speedrunner-Ding. Ja. Könnte wieder so ein Speedrunner-Ding
genau,
werden.
Genau, ja. Wahrscheinlich.
Ja. Das nächste ist ein Remaster und das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Also da habe ich auch nur noch so, naja, gedacht. Das hat sicherlich seine Fans. Monster Boy Asher in Monsterland. Und damit meinen wir nicht den Soul-Sänger, den Asher.
Nun. Er sagt, der war richtig schlecht.
Wobei, das würde ich spielen. Ja,
der war jetzt richtig schlecht.
Ride my pony. Nein, aber das Remaster sieht so hässlich aus. Also ich weiß gar nicht, wenn man ein Remaster von so einem uralten Spiel macht. Ich meine, Monster Boy, Wonder Boy, die haben ja wirklich jetzt einige Remaster und Remakes bekommen und die waren ja auch richtig hübsch. Also gerade diese handgezeichneten, die diese Dot-Emu-Leute machen, die finde ich fantastisch. Die sind richtig schön. Und hier die Grafik von diesem Asher in Monsterland fand ich Also so im Gegensatz zum Original eben keinen eigenen Stil und so dieses bobbelige Standard-3D. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen bunt, Bonbon, aber irgendwie ohne Style. Ja. Warum soll ich das
manchmal
spielen?
Manchmal verbockt man es halt einfach, so wie bei Secret of Mana. Da haben auch alle gekotzt, als sie gesehen haben, wie das jetzt aussieht. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Fall in dem Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch nie eins der Monster-Boy-Spiele gespielt habe. Deswegen war mir das dann an der Stelle auch herzlich egal, ob das jetzt schön oder hässlich wird.
Herzlich egal.
Ja, es existiert und das wahrscheinlich zu Recht, aber nun gut.
Herzlich egal war mir auch Aeon Drive, das ist wieder ein 2D-Plattformer, wieder ein Cyberpunk-Spiel, also man kann wirklich so Bullshit-Bingo langsam spielen, bei jedem mal 2D-Plattformer und Cyberpunk. Das einzig Interessante daran war, dass es ein Cyberpunk Barcelona war, wahrscheinlich, weil es spanische Entwickler sind und das war eigentlich das einzig Positive, was ich bei dem Spiel sagen könnte.
Ja, stimmt.
Ja. Aber Juggler's Tale, das war wieder ein kleines Highlight. Mich spricht es total an. Ich habe die auch interviewt jetzt für den GameStar Webedia Gamescom Stream, den wir gemacht haben. Ein Spiel von einem kleinen Indie-Team aus Ludwigsburg, die so ein Spiel machen in die Richtung von Unravel.
Ja.
Weil sie das noch kennt. Ja, also man spielt eine kleine Marionette. Die Hauptfigur ist eine Marionette, die in so einem Mittelalter-Marionettentheater die Hauptrolle spielt. Und das heißt, die ganze Geschichte, die ganze Platt ist ein Plattformer. Also du steuerst die Figur schon direkt, aber sie hängt eben an so Fäden wie eine Marionette und bewegt sich auch so Augsburger Puppenkiste mäßig. Und der Clou kommt jetzt eben durch die Fäden, dass du, wenn du zum Beispiel durch ein Tor durchlaufen willst oder unter einer Kiste, das sieht man in dem Trailer auch, dann bleibt sie natürlich unten hängen, weil sie da ja die Fäden hat. Also muss sie die halt irgendwie einen Weg finden, da drüber zu klettern und sich dann eben mit diesen Seilen da nicht zu verheddern, im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso gut kann aber der Erzähler, also es gibt einen Sprecher, der dieses Märchen erzählt, der redet in Reimen, das haben sie sehr schön gemacht, und der erzählt die gesamte Geschichte, also auch alle Dialoge spricht er dann wie so ein typischer Märchenonkel. Und das hat eine ganz, ganz schöne, heimelige Atmosphäre und wird so ein absolutes Wohlfühlspiel, glaube ich. Ja? Also sie will aus diesem Zirkus ausbrechen, sie wird da gefangen gehalten und man begleitet dann eben dieses Mädchen und erlebt dann so ihre Ausbruchgeschichte. Ganz, ganz süß. Ganz, ganz toll.
Klingt auf jeden Fall süß.
Ja.
Ja. Ja. Ein kleines Marionettchen. Ich habe ja ein bisschen Angst vor diesen, also ich, nicht Angst, aber ich finde so Marionetten und Puppen generell ein bisschen gruselig, leider. Deswegen.
Ja, aber das bei dem Spiel, glaube ich, ist die Gefahr nicht gegeben, dass es gruselig wird. Das hat so einen Low-Poly-Look auch. Es wirkt nicht so abstrakt oder nicht so tot. Ich weiß, was du meinst. Manche Marionetten gucken so,
ja,
so
gruselig
untot aus der Wäsche.
Halt
ja,
eben.
Nee. Nee. Gut, das letzte Spiel, das war dann auch so das, mit dem sie die Leute dann entlassen haben, erinnert eben auch an dein Rehspiel, oder was war es nicht?
Nein, Fuchs. Das hast du jetzt schon vergessen, Fuchs. Ich bitte dich.
Ja.
Hallo.
Ja, aber es hat auch so einen geilen Titel, Away, the Survival Series.
Weißt du, woran das mich und sofort erinnert hat und ich, wo ich sofort dachte, oh, Ancestors.
Ja, voll, total.
Und ich dachte wirklich direkt, oh. Da hatten wir nämlich auch große, große Erwartungen und dann war die Welt ein wenig ernüchtert und enttäuscht.
Ja. Gut, aber Away geht, glaube ich, doch ein bisschen in eine andere Richtung. Man spielt ein Flughörnchen. Ich glaube, so heißen die auf Deutsch, oder? Sugar, wie haben sie es? Sugar Red? Oder?
Leithörnchen oder so heißen die. Das sind doch die, die ihre...
Die heißen Flughörnchen auf Deutsch, aber der englische Name, der war so witzig. Irgendwas mit,
ja,
Sugar.
Ja, irgendwas Niedliches.
Sugar Cat oder so. Ja. Auf jeden Fall spielt man ein Flughörnchen, das heißt, man krabbelt so an Bäumen hoch und das ist ähnlich wie das Spiel, was du hast, eben auch so ein naturverbundenes Spiel. Das heißt, es geht auch ums Überleben und der ganze Style, das fand ich eigentlich viel geiler als bei dem was war es, Rehspiel? Nein, Fuchsspiel.
Oh mein Gott, ich gehe gleich.
Dass das ganze Spiel so aufgemacht ist von der Ästhetik, wie so eine Naturdokumentation im TV,
ja. Ja,
oder so von der BBC, dass dann immer auch so ein Sprecher kommt und sagt, hier begleiten wir die Flughörnchenmutter bei ihrer Nahrungsaufnahme.
So wie bei Maneater, klassisch.
Ja, total geil. Das fand ich sehr cool. Dann ist es tatsächlich ein bisschen cyberpunky, weil es ist nämlich eine Zukunft nach den Menschen. Das heißt, man krabbelt dann da als Flughörnchen rum und sieht dann auch so Überbleibsel der Zivilisation. Also man hat in dem Trailer gesehen, wie sie sich dann in so einen Käfer verwandelt. Sie kann nämlich andere Tiere übernehmen. Warum, weiß ich auch nicht so genau, wie das erklärt wird. Und dann bist du als Bug irgendwie da reingeklettert in so einen Container und hast dann so eine alte Schaltanlage gesehen. Und aber alles andere war auch so Überleben natürlich, Nahrungsaufnahme, dann wahrscheinlich neue Skills und sowas weiter ausbauen und fand ich schon sehr interessant, gerade durch diese Mischung eben mit diesem Naturdocumentary-Stil und aber kann, glaube ich, auch schnell langweilig werden.
So, das ist jetzt die Frage, also das Spiel an sich, die Idee finde ich super, wie gesagt, das hat mich auch vom Look irgendwie so ein bisschen abgeturnt, das war nicht gerade schön anzusehen, das Spiel.
Auch die Bewegung.
Genau, also die Animation, also das war alles so noch so ein bisschen clanky. Und dann halt auch habe ich die Befürchtung, dass es auch zu realistisch wird, weil dieses Flughörnchen kann zwar dann einmal springen, aber dann ist das der Energielevel so runter, dass es erstmal wieder essen muss, weil sonst geht's nicht weiter. So, und dann muss man sich umgucken, kann ich hier eine Raupe snacken oder irgend so einen kleinen Käfer oder so.
Kann ich hier eine Raupe snacken? Ja.
Das ist halt Flughörnchen-Slang. So sprechen die halt. Und
ja, aber der Satz erinnert mich an die Gamescom 2015 oder 16. Da waren wir auf einer Ubisoft-Party und da gab es irgendein Far Cry und dann haben sie wirklich so Raupen und Insekten und Heuschrecken gebraten.
Ja,
ja, siehst du? Und da habe ich genau diesen Satz gesagt. Kann ich hier eine Raupe snacken?
Sehr, sehr gut.
Das war doch da, wo Materia aufgetreten ist.
Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht mehr.
Die hatten Materia auf der Bühne, das weiß ich, ja. Das war krass. So, schöne, gute alten Zeiten.
Die guten
Nein,
alten
aber Entschuldigung,
Zeiten.
Kann ich hier eine Raupe snacken?
Genau. Und ja, ich weiß nicht, ob das nicht also es hat, wie gesagt, dieses Ancestors-Problem, dass man so eine gute Idee hat, aber sich dann irgendwie verzettelt und das alles dann am Ende doch nicht so geil wird. Und das sehe ich halt leider in diesem Spiel. Ich bin aber durchaus bereit, mich da vom Gegenteil überzeugen zu lassen, wenn es dann mal fertig ist.
Ja, die Gefahr sehe ich auch. Dieses Ancestor-Ding, das ist wirklich, war schon sehr kleinteilig alles, ja. Gut. Das war die Awesome Indie Show. Hat mir ehrlich gesagt gut gefallen. Also fast, würde ich sogar sagen, fast besser als die ohne
L. Hat auf jeden Fall den Namen verdient, finde ich. Also es war schon awesome.
Ja. Das waren schon wirklich schöne Sachen.
Das kann man schon sagen, ja. Ja, ich weiß nicht. Also das führt uns ja jetzt auch so ein bisschen in die Diskussion. Wie war das eigentlich so diesen Sommer und dieses Jahr mit diesen Ersatzveranstaltungen und so weiter? Kann man da einen Sieger küren oder einen Verlierer in der Form? Oder wie ist das eigentlich? War das nicht alles eigentlich ein großer, verwirrter Brei? Wenn ich jetzt so gucke, die Gamescom ist ja quasi die Abschlussveranstaltung von diesem ganzen Ding. Also erstens hat irgendwie die Gamescom an sich überhaupt nichts hergegeben, fand ich. Es war eine Messe, die man hätte sich komplett schenken können. Und das wird ihr überhaupt nicht gerecht auch. Also so eine Gamescom, wenn sie denn normal stattfindet, die ist ja schon vollgepackt mit AAA. Ne? Wenn sich alle da treffen in den Hallen und überall ihre Messestände aufbauen, da ist ja auch fast jeder dabei, bis auf Sony wahrscheinlich.
Nee, Sony inzwischen auch, Nintendo meistens nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber es wird auch nicht mehr lange dauern, dann wird Sony sich da auch verabschieden. Jedenfalls ist das auf jeden Fall nicht das, was diese Gamescom präsentiert hat. Es war viel zu viel kleinteiliger Quatsch und es...
Nee, viel zu viel würde ich gar nicht sagen. Es war einfach nichts auf der Gamescom.
Ja, aber ich meine damit...
Oder meinst du jetzt den ganzen Sommer?
Ich meine damit, dass einfach nur Lücken gestopft werden mussten für die Gamescom, weil die großen Publisher natürlich gesagt haben, ja, wir zeigen so ein, zwei Sachen, aber eigentlich haben wir nichts groß geplant für diese Gamescom. Und die Gamescom steht dann da und denkt, ja gut, was machen wir jetzt? Scheiße, wir müssen ja irgendwie das Programm füllen. Und dann waren dann natürlich noch super viele andere Publisher und Developer, die sich voll gefreut haben. Aber irgendwie hat sich das nicht, es hat sich nicht nach Gamescom angefühlt, weil die richtige Mischung einfach nicht vorhanden war an Themen. Und das hat es für mich so völlig obsolet gemacht, weil Streams, wo es um Indies geht und wo es so vielleicht so Double-A-Titel geht und so, die hatten wir den ganzen Sommer. Also das war ja wirklich... Ja. Vollgestopft mit Streams, wo sich dauernd auch Sachen wiederholt haben und so weiter. Und dann am Ende nochmal so eine Veranstaltung zu haben, wo sich einfach der Großteil nochmal wiederholt, fand ich persönlich sehr, sehr enttäuschend und auch überflüssig.
Ja, das Problem der Gamescom ist ja, dass normalerweise oder auch die letzten Jahre ohne Corona, die Gamescom ist nie die Messe, bei der die großen Reveals stattfinden. Also die Zeit, wo tatsächlich auf der Gamescom oder im Vorfeld noch Pressekonferenzen waren von Sony, die hatten meistens dann ihren Vita-Schwerpunkt oder so, oder PT wurde ja angekündigt, solche Sachen. Die Zeiten sind ja schon länger vorbei. Und die Gamescom hat sich ja immer mehr zu einem Community-Event gemausert. Und ein Community-Event, bei dem es ums Netzwerken geht, bei dem es um die Indies geht, bei dem es darum geht, dass die Leute zusammenkommen in einer Stadt und ihr Hobby zelebrieren, das digital umzusetzen, ist halt schwierig. Und die einzigen, die das einigermaßen der Gamescom für die Gamescom übernommen haben, stellvertretend, war ja tatsächlich die Indie-Arena-Booth.
Ja.
Aber gar nicht so sehr im Auftrag selbst der Gamescom. Also die Gamescom selbst hätte eigentlich das machen müssen, was die Indie-Arena geleistet hat. Also für mich sind das die ganz klaren Gewinner. Die Indie-Arena hat es geschafft, so ein bisschen das Messegefühl rüberzubringen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Die Opening Night Live, der haben einfach die großen Highlights gefehlt. Also meine Hoffnung war ja bis zuletzt, dass dadurch, dass die E3 keine großen Pressekonferenzen hatte, dass wenigstens dann auf der Opening Night Live irgendwas World Premiere Großes angekündigt wird, sie es tatsächlich schaffen, irgendwie Sony oder Microsoft dazu zu bewegen, den Preis zu nennen. So ein Element hätte gefehlt, dann würden, glaube ich, alle über die Opening Night Live reden. Ja?
Ja.
Wenn das Release-Datum an der Konsole gekommen wäre oder irgendein Next-Gen-Titel, wo alle sagen, wow, dafür brauche ich eine neue Konsole. Da kann die Gamescom natürlich nichts dafür, wenn die Publisher da nicht bereit dazu sind. Das ist jetzt halt deren Pech so. Aber von was ich wirklich enttäuscht war, dass nach der Opening Night Live so eine Gamescom ja normalerweise ein paar Tage dauert. Mhm. Und da hast du Presse-Events, da hast du Pressekonferenzen, auf der Messe selbst kannst du dir Sachen anschauen und entdeckst ja dann auch wieder neue Sachen. Aber es war einfach nichts da. Also die zwei, drei Highlights, die ich jetzt noch gesehen habe, waren tatsächlich in dieser Indie-Show. Natürlich haben wir jetzt auch durch die Interviews, die wir gemacht haben und so, sicherlich auch ein paar Spiele kennengelernt. Und es gab auch Möglichkeiten, mit Publishern irgendwie Events, Interviews auszumachen und so. Aber so als jetzt reiner Zuschauer, als reine Zuschauerin, war doch nach der Opening Night Live, jetzt bis zur Awesome Indie Show, bis auf die zwei offiziellen Streams, die kleine Indie-Spiele und ein paar Interviews gezeigt haben, ja eigentlich nichts geboten. Also du konntest ja eigentlich nur diese Streams gucken, alles andere war irgendwie lag brach. Mhm. Und das finde ich jetzt halt schade, dass da irgendwie nicht noch, keine Ahnung, irgendwelche, ja, Presse-Events oder irgendwas stattgefunden hat. Natürlich gab es auf Steam zig Demos zum Ausprobieren und die Leute waren sicherlich auch beschäftigt, aber so in der Form, glaube ich, braucht es die Gamescom digital nicht mehr. Da wird es mir tatsächlich einfach reichen, wenn sie sagen, wir machen die Opening Night Live und das war's. Also die Tage danach waren meiner Meinung nach irgendwie
Quatsch. Ja, war's tatsächlich. Aber das Ding ist halt auch, es gab ja noch zig andere Streams. Also Rocket Beans haben sich auch zusammengetan mit hier Hand of Blood und Spandau und so weiter. Und die haben die Gamevasion halt gegründet, das über 3-4 Tage lief. Und so haben die sich ja auch alle gegenseitig, wie nennt man das denn, das Wasser abgegraben, was Zuschauer und sowas angeht. Also es hat sich alles so durch die Lande verteilt und die werden nicht die einzigen gewesen sein, die noch einen Stream gemacht haben. Und also es gab zwar einen offiziellen Stream, aber der wurde auch nicht als zentrale Anlaufstelle kommuniziert, finde ich. Ich weiß das, weil ich dafür gearbeitet habe, weil ich da mitgemacht habe. Ja. Sonst hätte ich das nie gewusst. So, das ist halt auch die größte Kritik, die ich auch habe, dass die Gamescom eigentlich nach außen hin auch überhaupt nichts klar kommuniziert hat, wie sie ablaufen wird, was wann stattfinden wird und so. Die haben sich, glaube ich, darauf verlassen, dass die Leute das schon alles machen. Und dass sich das so rumspricht und so, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja, also schade. Ich dachte jetzt, die Gamescom wird der krönende Abschluss einer eher durchwachsenen Sommer-Nicht-E3-Messe. Aber ich meine, Spaß gemacht hat es ja trotzdem so hin und wieder mal eben diese Streams zu gucken. Dadurch, dass es eben so diesen Live-Charakter ja auch immer hat, hat es ja schon so ein kleines Gemeinschaftsgefühl, wie wir das von der E3 kennen. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass halt diese klassischen Pressekonferenzen auf der E3, die hätten sie trotzdem machen können oder machen sollen, um dieses E3-Feeling zu kriegen. Mhm. Ja? Auch wenn es eben jetzt aus dem Digitalstudio, so wie Jeff Keighley das gemacht hat. Ich meine, ob jetzt da bei der Opening Night Live, ob da jetzt Publikum dabei ist oder nicht, macht ein bisschen einen Atmosphäreunterschied. Aber so das Format an sich, jemand steht auf der Bühne, unterhält sich mit ein paar Entwicklern, ob die jetzt per Video dazugeschaltet sind oder auf der Bühne stehen und dann kommt ein Exclusive Trailer. Das hat sich ja nicht groß geändert und das hätten sie auf der E3 ja durchaus auch machen können, die eigenen Studios, also so Ubisoft, Microsoft und PlayStation hätte ich jetzt schon erwartet, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr gerade im Zuge auf die neuen Konsolen passiert. Also ich kann mir immer noch nicht erklären, was das soll, dass die sich immer noch bedeckt halten beide und da nicht mal was angekündigt ist, wann jetzt der große Reveal
vielleicht
ist. Von mir aus sollen sie es zur gleichen Zeit machen.
Vielleicht überlegen die tatsächlich, die zu verschieben.
Das war ja unsere Theorie.
Ja, aber also wer sich so lange zurückhält, jetzt ist die Gamescom ja auch schon vorbei. Wir haben September und wir wissen noch gar nichts.
Und im November
nichts.
Sollen die im Laden stehen.
Ich glaube, dass die heftig intern debattieren, ob sie das nicht doch lieber sein lassen sollen erstmal.
Also es gab ja auch ein paar Reaktionen bei uns auf dem Discord, nachdem wir das gesagt haben oder auf die Frage hin, ob das sinnvoll wäre. Haben schon einige geantwortet, was wäre denn der Benefit? Also was hätten denn die Konsolenhersteller dafür? Ein Argument, was ich auch nicht ganz unschlüssig finde, war, was bringt es, das zu verschieben, wenn wir das in einem Jahr dann erst auf den Markt werfen, dann ist die Hardware ja veraltet. Ja? Mhm. Also wenn, dann müsstest du die Konsolen ja schon jetzt rausbringen, weil jetzt mit der Technik, die jetzt da halt drin steckt, ist jetzt okay, aber eine Konsole ist ja per se immer schon veraltet. Wenn du die in einem Jahr rausbringst, ist die entgegen der neuen Nvidia-Grafikkarten und Co. ja noch älter und fühlt sich noch älter an. Das heißt, du hältst die ja eigentlich nur künstlich zurück. Und ein zweites Argument war, jede Konsole, die erschienen ist, hatte erstmal eine Durststrecke von fast einem Jahr, bevor die großen interessanten Spiele gekommen sind. das fühlt sich ja jetzt auch so an. Dieses Jahr fühlt sich nur noch mehr danach an, weil wir ja sowieso schon diese Delays haben und nicht nur den klassischen neue Konsole Launch Delay. Ja, das kommt ja obendrauf. Also von daher.
Ja, ich weiß es nicht. Also ganz, ich weiß es wirklich nicht. Und natürlich freuen sich auch die Leute drauf. Nur weil ich mich nicht freue, heißt es ja nicht, dass sich andere Leute nicht darauf freuen.
Ich freue mich ja drauf. So ist es ja nicht. Aber, aber mich wundert es nur, dass sie halt keine Kommunikation betreiben null. Dafür.
Das ist und das, was mich so irritiert. Aber das war doch wirklich noch nie so.
Nee,
und deswegen, überhaupt nicht. Deswegen, da muss irgendwas im Busch sein. Also ich glaube, da ist definitiv, wird da debattiert, wie sie diesen Launch angehen sollen, weil die Situation auch wirklich nicht die normalste ist. Es gibt ja gerade die USA zum Beispiel. Nehmen wir die USA, ein riesen Markt für Xbox, für PlayStation sowieso. In den USA gibt es momentan 20 Millionen Arbeitslose. Die werden sich keine Konsole kaufen zu Weihnachten. Das muss man sich auch mal, also man muss auch mal gucken, wie die wirtschaftliche Lage in der Welt momentan so aussieht. Und wenn du so einen starken Markt wie die USA hast, wo die Leute aber gerade alle kollektiv am Hungertuch nagen, weil die Regierung es nicht geschissen kriegt, weil Leute krank werden durch Corona, weil die Läden zu sind. Ja, dann hast du einen Markt, der dir fehlt. Und dann launchst du und weißt du, wie die Zahlen.
Und einer der wichtigsten.
Genau, und dann sehen die Zahlen beschissen aus. Dann meckern die Investoren. Die Börse sagt dann, hier der Kurs sinkt für deine Marke. Da spielen so viele Faktoren mit. Also deswegen glaube ich schon, dass es sich für die durchaus für das Ansehen alleine lohnt, das zu verschieben. Das wäre vielleicht so das Einzige, was mir einfallen würde.
Und genau das, was du gesagt hast, da kommt ja noch obendrauf, dass es sicherlich auch hinter den Kulissen Delays gibt, was die Produktion angeht. Durch die Geschichte, dass es eben in Wuhan und in China eben angefangen hat, kann ich mir nur das erklären, dass es da sicherlich auch einige Engpässe gegeben hat, was die Logistik angeht bei der Produktion. Zweitens natürlich dann auch die Frage, wie viel produzierst du denn jetzt in so einer unsicheren Situation? Du weißt nicht, wie im November die Weltlage aussieht. Das verändert sich ja jede Woche. Und wenn du die Zahlen jetzt momentan anschaust, gehen sie ja gerade wieder hoch. Also wie willst du denn da planen für ein nächstes Quartal, was du da verkaufst? Und dann geht es ja nicht nur um den Verkauf. Wenn die Dinger in den Läden stehen, ist es ja noch nicht mal gesagt, ob die Läden offen haben dürfen im November. Es kann ja gut sein, dass wirklich wieder ein Lockdown kommt in den wichtigsten Märkten in Japan, Deutschland und USA. Und dann stehen deine Konsolen da und du hast totes Kapital, weil das einfach die Lagerkosten dann deckt und du kannst sie nicht abverkaufen. Dann wieder so ein Thema wie Marketing. Kannst du so ein Spiel auch irgendwie groß in den Markt pushen? Du willst es ja dann auch mit entsprechenden Kampagnen begleiten. Wie machst du das, wenn du nicht weißt, ob du überhaupt irgendwo dieses Ding präsentieren kannst? So eine Konsole verkauft sich ja dann wirklich auch nicht von alleine, sondern muss ja dann auch irgendwie präsentiert werden mit begleitenden PR-Maßnahmen und
wie
Presse und
genau,
Events.
Genau, Events fallen ja auch komplett weg, Promotouren fallen weg. Du kannst dir das Ding nirgendwo mal live angucken, weil einfach nirgendwo viele Leute gleichzeitig sein dürfen. Und das spielt alles mit rein und das könnten durchaus Faktoren sein, wo die Publisher bzw. die großen Firmen dann sagen, ey, vielleicht sollten wir das ganze Ding doch noch mal eine Weile nach hinten schieben. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich kann mir sonst nicht
mit jedem
Tag
mehr.
Ich kann mir nämlich sonst nicht erklären, warum die so hinterm Berg halten mit allem. Und ich fänd's auch naheliegend. Das wäre natürlich scheiße für die Leute, die sich jetzt richtig krass gefreut haben, weil sie keine PS4 Pro haben oder keine Xbox One X oder wie auch immer die heißt, die besser ist als die normale Xbox One. Also das verstehe ich schon total, dass die Leute da auch mit den Hufen scharren. Aber von der wirtschaftlichen Seite glaube ich schon, dass es da momentan sehr, sehr große Bedenken gibt.
Ja. Also würde mich wirklich auch nicht wundern, da bin ich komplett bei dir. Und wie du schon gesagt hast, die Gamescom war jetzt das letzte große Ereignis eigentlich vor dem Launch, wo man irgendwie sowas hätte platzieren können. Natürlich können die jetzt immer wieder auch einen eigenen Digital-Event machen und das werden sie sicherlich auch tun. Sie brauchen ja sowas wie eine Messe nicht, aber so knapp vorher erst mit Preis und Verfügbarkeit und Datum rauszukommen, ist wirklich ein Novum. Wie so vieles dieses Jahr.
Ja, wie so vieles dieses Jahr, genau.
Na gut. Ich tippe jetzt auf Frühjahr 21 tatsächlich, so im März. Ja, das ist dann irgendwann
ein halbes Jahr könnte eigentlich schon viel ausmachen, ja. Ja, mal gucken.
Gut. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit unserer Gamescom-Berichterstattung. Anders als sonst. Schade. Aber wir konnten, glaube ich, trotzdem ein paar interessante Spiele für euch diesen Sommer rauspicken. Und wir haben genug zu spielen für die nächsten Wochen. Also meine Pile of Shame ist extrem gewachsen. Und ich freue mich jetzt auch wieder nach diesem ganzen Gerede über Spiele jetzt auch wieder Spiele spielen zu können.
Vor allem das ganze Gerede, dann die Beiträge schneiden und schreiben, beziehungsweise schreiben und einsprechen, solche Sachen, Interviews führen und so. Das war schon alles ziemlich toll, das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe auch Bock, jetzt wieder mehr Spiele zu spielen tatsächlich. Und noch eine kleine Aufmerksamkeit, eine kleine Geschichte. Wer die Game 2-Folge zur Gamescom gesehen hat, da hat Trant einen wunderschönen Beitrag gemacht, wie dieser Sommer denn verlaufen ist. Und ich fand es total geil, weil er mir im Vorhinein schon diese Liste geschickt hat. Der hat sich alles aufgeschrieben, welche Veranstaltung wann unter welchem Banner lief. Und diese Liste ist einfach der Knaller gewesen. Und ich habe mich sehr gefreut zu sehen, wie dieser Beitrag dann geworden ist. Und das ist einfach genau, es hat alles auf den Punkt getroffen. Es war einfach ein riesen Durcheinander und ich finde, das haben die großartig dargestellt. Also guckt es euch
ganz mal tolle an. Folge.
Das sehr lustig.
Also Trant lohnt sich immer, aber die Folge ist sowieso sehr lustig mit ihrem Retro-Burgundi oder wie heißt der? Ron Burgundi-Style.
Absolut.
Super gut. Liebe Grüße an Trant und die Kollegen und dann hören wir uns morgen schon wieder. Morgen gibt es eine neue frische Folge, nämlich Le Brunch. Und die nehme ich jetzt heute Abend auf. Da reden wir dann über alle Spiele, die im Game Pass und Twitch Prime und so weiter verfügbar sind. Und auch ansonsten geht es nächste Woche fleißig weiter. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, wir sind komplett werbefrei und finanzieren uns nur über Crowdfunding, dann unterstützt uns doch bitte auf patreon.com/insertmoin. Da gibt es jetzt übrigens ganz neu auch Jahresabo mit einem kleinen Rabatt. Habe ich ja diese Woche jetzt erst freigeklickt. Da könnt ihr mal gucken. Und auf steadyhq.com/insertmoin. Das ist parallel die deutsche Variante zu Patreon. Falls ihr keine Kreditkarte oder kein PayPal habt, dann könnt ihr dort auch per Bankeinzug zahlen und euch für 5 Euro im Monat ein Abo klicken, um mehr von Anne, Micha, Nina und mir zu hören. Wir würden uns freuen. Vielen lieben Dank.
Jawohl. Tschüss.
Bis morgen.